HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Männer sind geile Männer, oh Männer sind geil.
Wann ist ein Mann ein Mann?
Weiß ich, würde sagen, wenn er Selbstbewusstsein hat und wenn er Ehrgeiz hat. Ja, der Mann ist halt dafür da, die Familie zu ernähren.
Männer definieren sich immer noch in erster Linie als Ernährer und definieren ihre Männlichkeit über Erfolg.
Yo, Ladies, tut mir leid, Männer sind geil.
Im Sport kann man ganz vieles leben, erleben, was mit Männlichkeit zu tun hat.
Wenn es einfacher wäre, als Mann die Entscheidung zu treffen, würde ich ganz sicherlich weniger im Beruf arbeiten, um mehr mit den Kindern sein zu können.
Wir können die Kinder nicht nur den Frauen überlassen. Kinder brauchen Männer und Frauen.
Männer sind so geil.
Mann sollte so sein, wie er eigentlich ist und keine Rolle spielen, ja. Heutzutage kann ein Mann eigentlich alles sein, ja.
Hast du gehört? Junge, hör mir zu, ich sag dir, Männer sind geil.
Und wenn du ein Mädchen kriegst, egal.
Männer sind geil.
Gucken Sie sich die Unterschiede bei den Selbstmordraten von Frauen und Männern an. Männer begehen in der westlichen Welt 3 bis 4 Mal so häufig Selbstmord wie Frauen.
Die Welt braucht Superman und das Team braucht Clark.
Männer sind geil, geil, geile Männer. Männer sind geil, geil, geile Männer.
Tja, und irgendwo zwischen Superman und seinem realen und biederen alter Ego Clark Kent suchen die übrigen Männer dieser Welt ihren Platz. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Männer und Jungen benachteiligt werden. Das hat vor kurzem jemand aus dem Büro für Gender Affairs gesagt in Jamaika. Dort, in der Karibik nämlich, ist der heutige internationale Tag des Mannes vor 19 Jahren eingeführt worden. Genauer gesagt auf Trinidad und Tobago. Mittlerweile gibt's überall auf der Welt Gruppen und nicht nur Männergruppen, die diesen Tag begehen. In Afrika, Asien, Australien, Europa, eben überall, wo es Männer gibt. Was aber nicht heißt, dass dieser Tag auch wirklich auf der ganzen Welt ins öffentliche Bewusstsein gedrungen wäre. Wozu sollte man denn auch einen ganzen Tag lang den Mann in den Mittelpunkt stellen, dorthin, wo er doch sowieso schon steht, nach seiner Ansicht? Da aber genau das in vielen Fällen das Problem ist, dass Männer in vielen Bereichen immer noch zu dominant daherkommen, scheint es dann doch angebracht, sich über Männer Gedanken zu machen, wenn viele von uns Männern schon selbst nicht ohne weiteres auf diesen Gedanken kommen. Positive männliche Rollenvorbilder, so heißt in diesem Jahr das Motto des Internationalen Männertages, während es im vorigen Jahr darum ging, Männer und Jungen in all ihrer Vielfalt zu feiern. Aber den Mann als solchen feiern, das sind wir eigentlich nicht gewohnt. Hierzulande neigen wir doch eher dazu, uns entweder besorgt über den Mann zu beugen, weil er schon wieder nicht zum Arzt geht und nicht nur vor seinen körperlichen, sondern auch vor seinen seelischen Leiden die Augen verschließt. Oder er sieht sich aufgefordert, gefälligst seine, wie es oft heißt, toxische Männlichkeit zu hinterfragen. Toxisch deshalb, weil er als machtbewusstes Alpha-Tier bei jeder Gelegenheit bestechen will, durch sein Geld ebenso wie durch seine Lässigkeit. Wer ein Problem hat oder ein Problem ist, und auf den Mann trifft wahrscheinlich beides hin und wieder zu, der verdient einen aufmerksamen Blick. Sine Ira et Studio, ohne Zorn und Eifer. Und deshalb heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Supermann, eine Hommage. Wobei diese unsere Hommage dann doch eher differenzierte Würdigung als undifferenzierte Huldigung sein will. Beginnen wir mit ein paar Gedanken, die sich 3 Kollegen hier im Hessischen Rundfunk über Deutschlands Jungen und Männer gemacht haben. Stefan Ehlert, Stefan Bücheler und Eberhard Nembach. Wobei ihre Gedanken 3 unterschiedliche persönliche Perspektiven widerspiegeln.
Freunde und Kollegen konnten es kaum fassen, als ich vor 17 Jahren meine Redaktion verließ, um auf unbestimmte Zeit Erziehungszeit zu nehmen.
Eine feste Stelle als Reporter und dann nur noch in Berlin? Sowas kannst du doch nicht aufgeben.
Damals gab es kein Geld dafür, nur eine befristete Garantie des Arbeitsplatzes. Und förderlich für die Karriere war die Wickelpause schon damals nicht unbedingt. Am schwersten fiel mir persönlich, dass ich plötzlich kein eigenes Geld mehr verdiente, sondern von meiner Frau Julia abhängig wurde. Aber das war unser Deal.
Ich bin nicht die Versorgerin, das bringt mir nicht so viel Spaß, das langweilt mich. Ich arbeite lieber.
Es gab Zeiten, da ich es bereute, beruflich zurückgesteckt zu haben. Aber ich würde es immer wieder tun.
Wann ist ein Mann ein Mann?
Viele Männer wollen mehr Zeit haben für ihre Kinder. Mehr als jeder dritte Vater nimmt Elterngeld in Anspruch, heißt es im Familienreport 2017 des Bundesfamilienministeriums. Oft nur kurze Zeit, doch durchaus mit nachhaltigen Folgen.
Väter, die nach einer Elternzeit wieder in den Beruf zurückkehren, verbringen im Durchschnitt eine Stunde mehr pro Tag mit ihren Kindern als vor der Elternzeit und teilen sich noch Jahre später auch die Familienarbeit mit ihrer Partnerin gleichmäßiger auf.
An der Frankfurter Goethe-Universität lehrt die Genderforscherin Dr. Eva Palenga-Möllenbeck.
Einerseits wollen diese Männer eben mehr Zeit mit ihren Partnerinnen auch verbringen, aber vor allem mit ihren Kindern. Gleichzeitig hat sich aber das Verständnis der Männlichkeit gar nicht verändert. Das heißt, Männer definieren sich immer noch in erster Linie als Ernährer, was sich in der gesellschaftlichen Stellung zeigt und natürlich nicht in der Fürsorgearbeit, der Alltagsarbeit in der Familie.
Eva Palenga-Möllenbeck spricht denn auch von rhetorischer Modernisierung.
Männlichkeit heißt, nicht weiblich zu sein. Ja? Und wenn man in seine weibliche Rolle fällt, wir nennen das Stigma-Management. Das heißt, Männer müssen mit gewissem Stigma umgehen und diese gestörte Identität reparieren.
Ich hab keinen Bock auf Schule.
Stillsitzen, lesen, zuhören. Damit kommen Mädchen viel besser zurecht als Jungs. Die armen Jungs mit den schlechten Noten. So habe ich mir das zurechtgelegt und ich sehe mich auch immer wieder bestätigt. Auch von der Pädagogin Birgit Gegier-Steiner.
Jungs sind tatsächlich benachteiligt inzwischen im Bildungssystem. Das hat sich sukzessive in den letzten 20 bis 30 Jahren so angebahnt.
Birgit Gegier-Steiner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Artgerechte Haltung. Es ist Zeit für eine jungengerechte Erziehung. Und die Lehrerin bestätigt, was ich beobachte. Jungs wollen nicht stillsitzen. Sie wollen anfassen, berühren, ausprobieren, selber machen. Und Sinn macht Erlerntes für sie nur, wenn es in der Realität anwendbar ist oder einen Nutzen hat. Wozu also Hausaufgaben? Arme Jungs? Wirklich? Ich spreche mit Professor Marcel Helbig. Für den Bildungsforscher von der Universität Erfurt ist das so klar nicht. Er fragt mich, warum sind die Jungs an den Universitäten dann wieder da und warum gibt es heute immer noch so viele Männer in Führungspositionen? Tja, gut, sie kommen irgendwie durch, aber trotzdem, so viele Jahre lang macht es ihnen die Schule so schwer. Helbig sagt, die Jungs machen es sich auch selber schwer.
Die Jungen sehen, wie ist Gesellschaft aufgebaut. Dass Männer die Führungspositionen besetzen. Dieses Ganze nehmen Jungen halt auf. Und das ist auch der Grund, dass sie sich nicht anstrengen sollen. Und die Peer Group halt sagt, du sollst dich nicht anstrengen, weil du bist ohnehin quasi das begabtere Geschlecht.
Kein Junge will Streber sein, das stimmt. Und so bleiben viele unter ihren Möglichkeiten. Arme Jungs. Naja, vielleicht ein bisschen.
Ich mag diese Sprüche nicht. Ach, typisch Mann, der hat ja sowieso nur Fußball im Kopf. Na, dass du als Mann mal den Kaffee kochst? Ich finde übrigens Fußball auch langweilig und mag es nicht, dass alle selbstverständlich davon auszugehen scheinen, dass ich Gespräche über Fußball rasend spannend finden muss. Wo ich doch ein Mann bin. Ich habe also kein Problem damit, dass Feministinnen das klassische Männerbild angreifen. Ich finde es ja zum Beispiel auch nicht attraktiv, nur am beruflichen Erfolg gemessen zu werden und als Rentner dann festzustellen, dass man die eigenen Kinder kaum kennt. Das ist für mich kein Vorbild. Aber wer wäre denn ein Vorbild?
Tja, wer wäre ein Vorbild? Geben wir diese Frage weiter an jemanden, der sich nach eigener Aussage mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt, seit er 4 oder 5 Jahre alt war. Ralf Bönd, Physiker, Schriftsteller und Autor unter anderem des Buchs Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann, erschienen im Jahre 2012. Guten Abend.
Hallo, Herr Glab.
Wer war, wer ist für Sie ein männliches Vorbild?
Ja, das sind viele verschiedene, aber ich finde zum Beispiel Ralf Rangnick, der damals gewagt hat zu sagen, er hat einen Burnout und den Posten bei Schalke 04 verließ und gar nicht so sehr darauf gedrungen hat, dass alle mitkriegen, dass er das auch deswegen bekommen hat, diese Krankheit, weil er seinen Vater gepflegt hat, neben dem stressigen Job einen Bundesligisten zu führen. Oder Obama, der gar nicht so männlich auftritt, sondern eigentlich mir immer ein bisschen weiblicher vorkam, ein bisschen gelenkiger als Hillary Clinton, die ja auch älter ist als er. Das sind schon zwei Vorbilder. Manchmal ist vielleicht einer meiner Söhne ein Vorbild. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene und das ist auch etwas, was kommen sollte, dass wir kein festes Bild haben, sondern ein sehr bewegliches.
Im Titel Ihres Buches, das ich gerade erwähnt habe, bezeichnen Sie uns Männer als das entehrte Geschlecht. Da schwingt ja zunächst mal etwas mit, was einem hierzulande sehr archaisch vorkommt. Welche Art von Ehre ist dem Mann denn aus Ihrer Sicht genommen worden?
Naja, das ist natürlich ein provokanter Titel, so macht man das im Verlagswesen auch ganz gerne, aber er ist auch inhaltlich eingelöst, weil ich glaube, dass die alte Mannesehre immer die war, für die anderen, für die Gemeinschaft etwas zu tun, und spezifisch männlich war ja die Arbeitskraft und sowohl die körperliche wie die geistige. Beides ist nicht mehr spezifisch männlich erkennbar, seit wir die Elektrizität haben und die Muskelkraft nur noch für den Sport benutzt wird, was ja ganz schön ist und viel gesünder. Und die Frauen uns gezeigt haben, dass sie alles, was ein Kopf leisten kann, auch ein Frauenkopf leisten kann. Und dann haben wir auch noch die Computer erfunden, die Elektrizität und Fleißarbeit ersetzen können. Also insofern ist die Arbeit kein Feld mehr, nirgendwo mehr, wo Männer als Männer punkten können und sich als Männer wiederfinden können, was etwas ist, was sie doch immer wollen. Also das wollen Frauen wie Männer natürlich schon, dass sie nicht irgendwie beliebig gewesen sind, sondern die sie sind.
Wenn diese Prämisse stimmt, die Sie jetzt zuletzt geäußert haben, dann würde ja die Schlussfolgerung lauten, man müsste sich als Mann dann eine neue Domäne suchen, ein neues Betätigungsfeld, wo man dann punkten kann. Ist das der richtige Weg?
Der Meinung bin ich absolut, und ich habe sehr lange gebraucht, um mir selbst die Frage zu beantworten, warum die Frauen so sehr für ihre Befreiung gekämpft haben und die Männer das gar nicht getan haben. Die haben zwar auch für Befreiung gekämpft, die haben ja die Arbeiterbewegung angetrieben, die haben Hitler besiegt und so manchen anderen unguten Menschen. Also immer etwas Großes geleistet, aber sie haben sich nie hingestellt und tun das bis heute nicht und gesagt, wir wollen als Männer unser Leben verbessern. Das scheint irgendwie unschick zu sein. Das ist natürlich ein Überbleibsel vom Patriarchat. Das ist einfach uncool. Aber es gibt, glaube ich, dann doch eine harte Wand, vor die sie anschauen. Und das ist die Elternschaft. Die Elternschaft ist asymmetrisch und die wird immer asymmetrisch bleiben. Die Frauen kriegen die Kinder und die Männer kriegen die Kinder nicht. Die sind dabei und das hat natürlich Folgen.
Mal angenommen, die Männer hätten so reagiert, wie Sie es beschrieben, sie hätten auf die Frauenbewegung mit einer eigenen Bewegung reagiert, wäre das dann nicht zu einem großen Machtkampf geworden?
Na, den Machtkampf haben wir ja jetzt eigentlich. Der findet allerdings nur auf dem klassischen Gebiet statt, auf dem sich immer die Männer bewegt haben, nämlich als Arbeitskampf. Also es geht jetzt um Bezahlung, es geht um Posten, es geht um Aufstiegschancen. Man will jetzt sogar, die neueste Idee ist, eine Quote im Bundestag vielleicht einzuführen, was natürlich ein unglaublich drastisches Mittel ist, wenn man vorgeschrieben bekommen sollte, wer gewählt wird. Das ist ausgesprochen undemokratisch. Und dieser Kampf ist eigentlich nie symmetrisch ausgetragen worden, und es hätte dann so sein müssen, dass urfeministische Forderungen, nämlich dass man eine Vaterschaft bekannt geben darf, von Männern vertreten worden wären und nicht nur von Frauen. Frauen haben das ja aufgegeben, die wollen ja sich auf dem Gebiet nicht wirklich so richtig reinreden lassen. Da kommen wir nicht weiter, leider.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der Feminismus habe Ihnen das schönste Geschenk gemacht, nämlich ein intaktes emotionales Verhältnis zu Ihren Kindern. Wie das?
Das ist so ungefähr der Satz mit der größten Sprengkraft gewesen in dem Buch, weil mir das einige Männer sehr übel genommen haben. Und ich dann auch erst in der Zeit danach durch viele Diskussionen verstanden habe, dass es so einfach, wie ich es hatte, für viele nicht ist. Mir hat die vielen Diskussionen, mit denen ich schon groß wurde, also bei uns zu Hause in den 60er Jahren, spielte das schon eine Rolle. Meine Mutter nahm das sehr ernst, dass alles gleichberechtigt ist. Und deswegen habe ich dann auch mal eine Zeit lang das ausprobiert, mit Puppen zu spielen. Dann haben alle gelacht. Ich fand das aber dann später doch irgendwie sehr wichtig in meinem Leben, dass ich zu meinen Kindern ein enges Verhältnis habe. Und das ist, glaube ich, sehr viel besser, als das in der Generation meines Vaters in der Regel der Fall war. Insofern würde ich schon sagen, dass dadurch, dass so viel darüber geredet wurde, was soll eine Frau sein, was soll ein Mann sein, wie soll Familie organisiert sein, dass ich davon profitiert habe. Das ist aber sicherlich noch in dem Ausmaß, in dem ich das habe, selten. Ich habe allerdings auch eine Wissenschaftlerkarriere dafür aufgegeben und habe gesagt, ich will auf jeden Fall das Privatleben an Stelle 1 haben bei mir in der Prioritätenliste.
Ihr Buch ist bereits vor 6 Jahren erschienen. Hat sich seitdem irgendwas geändert an der Situation von Männern in unserer Gesellschaft?
Nicht viel. Es hat sich was geändert durch MeToo, glaube ich. Also bei MeToo war es plötzlich so, dass auch viele Männer über Übergriffe reden konnten. Und zwar nicht nur homosexuelle Übergriffe in Erziehungsanstalten und Klöstern vielleicht oder Sportvereinen, sondern auch, wir haben jetzt ganz neu einige Berichte gehabt über Männer, die über Übergriffe von Frauen gesprochen haben, so dass es da, das ist das erste Gebiet meiner Meinung nach, wo es ein bisschen sich öffnet und wo ich gemerkt habe, dass Frauen auch zugehört haben und vielleicht sogar auch mal froh waren, dass nicht immer sie das Opfer sind, sondern auch mal der Mann das Opfer ist. Und ich habe da einige Gespräche geführt, auch im Radio zum Teil, wo wir froh waren, da an den Bildern etwas ändern zu können. Wo sich nichts geändert hat, ist im sozialen Innenraum, nenne ich das immer. Also die Frauen wollten ja raus aus der Küche, quasi raus in die Büros und auf die Straße und im Außenraum sich aufhalten können. Und die Männer haben die Gegenbewegung in die Familien hinein, trotz Elternzeit hier und da ein paar Monate, nicht wirklich massiv angegangen bisher. Und es ist auch im Recht, also was Sorgerecht angeht, oder Vaterschaftstest oder Scheinvaterschaftsgesetze, da ist überall Beton. Da passiert eigentlich nichts, außer ein bisschen Makulatur.
Ralf Bönd, Physiker, Schriftsteller und Autor des Buches Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann. Vielen Dank. Supermann, eine Hommage, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur.
Am anderen Morgen nach Goethes Tode ergriff mich eine tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Sein treuer Diener Friedrich schloss mir das Zimmer auf, wo man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt ruhte er wie ein Schlafender. Tiefer Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhaben edlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Ich hatte das Verlangen nach einer Locke von seinen Haaren, doch die Ehrfurcht verhinderte mich, sie ihm abzuschneiden. Der Körper lag nackend in ein weißes Betttuch gehüllet. Große Eisstücke hatte man in einiger Nähe umhergestellt, um ihn frisch zu erhalten, so lange als möglich. Friedrich schlug das Tuch auseinander, und ich erstaunte über die göttliche Pracht dieser Glieder. Die Brust überaus mächtig, breit und gewölbt, Arme und Schenkel voll und sanft muskulös, die Füße zierlich und von der reinsten Form, und nirgends am ganzen Körper eine Spur von Fettigkeit oder Abmagerung und Verfall. Ein vollkommener Mensch lag in großer Schönheit vor mir, und das Entzücken, das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke vergessen, dass der unsterbliche Geist eine solche Hülle verlassen. Ich legte meine Hand auf sein Herz. Es war überall eine tiefe Stille. Und ich wendete mich abwärts, um meinen verhaltenen Tränen freien Lauf zu lassen.
Eine Hommage an den Leib des verstorbenen Herrn von Goethe, dargebracht von seinem Freund Johann Peter Eckermann und vorgetragen heute am Internationalen Männertag, der übrigens nicht der einzige seiner Art ist. Am 3. November nämlich, vor gut zwei Wochen, vor dem heutigen Internationalen Männertag, stand bereits der Weltmännertag im Kalender. Zugegeben, das erinnert ein bisschen an den Film Das Leben des Brian mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa, wobei allerdings der Weltmännertag, also der vor zwei Wochen, den Schwerpunkt auf die Gesundheit von Männern legt. Initiiert wurde er im Jahre 2000 vom früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, was aber nicht heißt, dass er in Russland eine besondere Rolle spielen würde. Denn so wie Gorbatschow im eigenen Land weitaus weniger gilt als im Ausland, so haben auch nachdenkliche internationale Tage zum Thema Mann grundsätzlich wenig Chancen in Russland, berichtet von dort unsere Korrespondentin Sabine Stöhr.
Der Mann in Russland ist ein echter Mann, zumindest nach dem Verständnis vieler russischer Männer und Frauen, erzählen die beiden Moskauer Alexei und Václav. Václav ist 28 und Single, Alexei 48 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und beschreibt das so.
In Russland sollte der Mann als Versorger der Familie auftreten, als Mensch, der alle Fragen entscheiden muss und draußen der Starke ist, das Familienoberhaupt, das alles im Griff hat.
Russland ist 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion ein ein sehr konservatives und sehr am Kapitalismus orientiertes Land, ohne soziale Unterstützung vom Staat. Frauen würden daher immer erst wissen wollen, was verdienst du, beobachtet der 28-jährige Watzlaw in seiner Generation. Auch wenn man sich im Internet kennenlernt. Diese Frage und indirekt auch die nach einer möglichen Karriere stehe über allem, weil sich die russische Wirtschaft nicht entwickelt und sich die Lebensbedingungen verschlechtern, meint Watzlaw, der noch keine Familie hat.
Der Mann muss viel verdienen, er muss für alles zahlen, er muss alles kaufen. Die Rolle der Frau ist es, hübsch zu sein, die Mutter seiner Kinder. Und wenn dabei die Beziehung auch noch von Verständnis geprägt ist, kann man von Glück sprechen.
Dabei hilft der russische Mann der Frau in den Mantel, hält ihr die Tür offen, erleichtert ihr das Leben ein bisschen. In der Familie müssen Männer sich aber oft still verhalten. Und der harte Mann erweist sich als aufgesetzt, wie Alexei sagt.
Oft steuern nämlich die Frauen die Familie, ohne dass das thematisiert wird. Man hält es ja nach außen hin für richtig, wenn sich der Mann als Familienoberhaupt präsentiert. Die Frau bleibt also eher im Hintergrund.
Ganz schön anstrengend, so ein Männerleben in Russland. Dazu gehört auch, dass der starke russische Mann nicht nachgibt, erzählt der verheiratete 48-jährige Alexei, besonders wenn Alkohol im Spiel ist.
Man muss zeigen, ich habe eine eigene Meinung und bestehe auch darauf. Keinesfalls Schwäche zeigen. Weinen darf man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Wie man mit Stress umgeht, ich muss als echter Mann selbst mit meinen Problemen zurechtkommen. Meiner Meinung nach gehört das zu einem der Gründe, warum die Männer zum Alkohol greifen.
Schutz und Geborgenheit im Alkohol. Danach suchen vor allem Männer auf dem trostlosen Land, wo es für sie oft nur den Fernseher und eben Wodka gibt, erklärt der Familienvater. Watzlaw, der 28-Jährige, ergänzt noch, dass unter dem Mantel des Alkohols dann aber doch mal das ein oder andere angesprochen werden kann.
In der Männerrunde sind die Frauen natürlich ein wichtiges Thema. Man spricht natürlich nicht immer nur darüber, wie furchtbar sie sind, aber man bespricht sie. Und über den Alkohol ist das eine Methode, drucklos zu werden.
Der Druck, seine Männlichkeit leben zu müssen, macht russische Männer nicht selten einsam. Sie verlieren den Zugang zu sich selbst. In Russland sterben Männer deutlich früher als die Frauen. Nämlich durchschnittlich mit schon 67 Jahren. Eine offizielle Erklärung dafür gibt es nicht. Bleibt Raum für Spekulation. Neben den oft noch riskanten Arbeitsbedingungen, zum Beispiel auf dem Bau oder in der Landwirtschaft, ist es mit Sicherheit auch der Alkohol und die starke Risikobereitschaft der russischen Männer, die ihren Tribut fordern.
Unsere Korrespondentin Sabine Stöhr über Männer in Russland, über ihre Lebenserwartung und über die Erwartungen, die zu Lebzeiten an sie gestellt werden. Professor Martin Dinges forscht am Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung Stuttgart und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Genderforschung, also auch mit dem Thema Männlichkeit und Wandel von Männlichkeit in der Gesellschaft. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wir haben gerade gehört, das Bild vom Mann, das in der russischen Gesellschaft kursiert, sieht so aus, dass der Mann als Versorger der Familie gilt, als der als Familienoberhaupt alles im Griff hat und in allen wichtigen Fragen entscheidet und der draußen der Starke ist. Ein solches Bild vom Mann ist älteren Generationen noch hierzulande vertraut. Haben wir es hier mit einem Männlichkeitsbild zu tun, das epochen- und kulturübergreifend besonders weit verbreitet ist?
Nun, wir haben es da mit einem Bild zu tun, das offenbar besonders beliebt ist, wenn sich die Männer verändern. In Russland, wissen wir ja, ist die Lebenserwartung der Männer besonders stark nach dem Ende der Sowjetunion gesunken. Und vielleicht muss man deswegen solche traditionellen Bilder dort pflegen. Bei uns ist es mittlerweile anders und wir sind weiter. Und der heutige Männertag empfiehlt sich ja auch, positive Rollenmodelle von Männern anzusehen. Und insofern denke ich, kommen wir weiter, wenn wir uns angucken, wo sich Männer verändert haben, wo sie flexibler geworden sind und wo sie die Aufgaben im Beruf und in der Familie mit den Frauen so erfreulich teilen, dass für alle mehr dabei herauskommt.
Gleichwohl, welche Faktoren prägen denn das Bild, das eine Gesellschaft von Männern hat, beziehungsweise das Bild, das Männer von sich als Männern haben? Denn die Bilder, die man selber im Kopf hat, die beeinflussen ja auch das eigene Handeln.
Ja, die sind sehr wichtig. Ich würde stark darauf setzen, was Politik vermittelt. Da wird ja in letzter Zeit in Deutschland viel über die neuen Väter geredet, über die Teilung der Aufgaben in der Familie, über Vätermonate und so etwas. Und dann scheint es mir auch interessant, sich zu fragen, warum denn all diese schönen Bilder immer so schwierig in die Wirklichkeit umzusetzen sind. Und da sind wir natürlich bei Rahmenbedingungen von Männlichkeit, wie zum Beispiel Personalabteilungen, die das nicht so toll finden, wenn die Väter länger wegbleiben als 2 Monate. Wir sind dabei einer unzureichenden Kita-Versorgung, die es Vätern und Müttern nur teilweise erlaubt, beide so viel berufstätig zu sein, wie sie das wollen, 3/4 oder ganz oder was auch immer. Das heißt, wir sollten nicht so viel mit Bildern rumschieben, finde ich, bei Männlichkeit, sondern wir sollten doch etwas mehr darauf gucken, wie die Rahmenbedingungen sind, die die Verwirklichung der Bilder entweder ermöglichen oder verunmöglichen. Und das ist ja oft das Problem für Frauen wie für Männer.
Woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass sich doch immer wieder Bilder davor schieben, vor diese ganz praktischen Motive, die da möglicherweise für bestimmte Strukturen verantwortlich sind? Kann das daran liegen, dass eben zum Beispiel Personalabteilungen auch nicht unbedingt offen mit diesen tatsächlichen Motiven umgehen, sondern sich auch irgendwelcher Bilder bedienen?
Nun, alle brauchen Bilder, um Kommunikation zu vereinfachen. Es ist ja viel leichter sozusagen, sich an einem schönen Bild des neuen Vaters zu orientieren oder auf den Pappkameraden des alten Patriarchen einzudreschen, weil man dann leichter, schneller kommunizieren kann. Aber gesellschaftlicher Wandel ist eben komplexer. Und in der Tat erlauben die Bilder auch, über Dinge hinwegzutäuschen. Also wenn man zum Beispiel sich überlegt, was die Arbeitsbedingungen der Leute sind, die uns die Pakete dauernd von Amazon bringen, dann ist es da außerordentlich schwierig, dass die sozusagen Zeit finden, sich um ihre Kinder zu kümmern, um ihre Gesundheit, also Selbstsorge zu tun und neue Männlichkeit anzustreben. Wenn man aber stattdessen so über Bilder redet, dann braucht man halt nicht über konkrete Lebenslagen nachzudenken und die Folgen zum Beispiel von Prekarität.
Was muss denn Ihrer Ansicht nach passieren, damit scheinbar festgefügte Männlichkeitsbilder ins Wanken geraten und sich dann auch Strukturen ändern können?
Also zunächst einmal sollte in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wo sich Männer verändern. Zum Beispiel nehmen sie sehr viel mehr psychologische Hilfe in Anspruch als früher, also sie sind eher bereit, Schwäche zuzugeben. Sie pflegen viel mehr Angehörige, als man das denkt. Jeder Dritte, der einen Angehörigen pflegt, ist ein Mann. Und dann gibt es konkret natürlich bestimmte Institutionen, die Veränderungen voranbringen müssen. Unternehmen werben gerne damit, dass sie familiengerecht sind. Sie tun das natürlich allenfalls bei den hochqualifizierten Arbeitskräften, dass sie da zugehen auf ihre Mitarbeiter. Man muss aber da auch mal überlegen, was die Personalabteilung für diejenigen tun können, die nicht so qualifiziert sind und nicht so gute Chancen haben. Denn Arbeit ist der entscheidende Faktor, der erlaubt dann nachher alle anderen Verteilungen, sozusagen Zeit für die Kinder, Zeit für Angehörige, Zeit für Kranke und so weiter, um zu verteilen, was ja die Frauenbewegung seit den 70ern zu Recht gefordert hat, aber was eben scheitert daran, dass immer noch viel Männer ganztags berufstätig sind als Frauen und Frauen weiterhin oft gegen ihren Willen nur einer Halbtagsberufstätigkeit nachgehen, weil auch da die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs in Bezug auf Russland gesagt, dass gerade dann, wenn sich Veränderungen vollziehen, dass dann erst recht mit dem Zementieren alter Bilder reagiert wird. Ist das ein zwangsläufiger Mechanismus oder kann man den durchbrechen?
Naja, Sie haben in einer solchen Situation ja immer einen Teil, der will sich verändern und da verändert sich auch tatsächlich. Dann haben Sie einen Teil, der findet eigentlich, dass die Verhältnisse so, wie sie sind, ganz schön sind. Und es gibt ja übrigens auch immer Frauen, die einen Versorger ganz gut finden, wo sie als Hausfrau dann ganz gut davon profitieren können. Und dann gibt es ein breites Mittelfeld von Leuten, die sind ein bisschen unentschieden und um die wird gekämpft. Und das sind ja Deutungskämpfe. Also da wird ja sozusagen zwischen konservativen Parteien und Kräften und denjenigen, die Gesellschaften verändern wollen, wird natürlich sich auseinandergesetzt. Und dann werden diese Bilder gegeneinander gestellt. Der Krisendiskurs, der dient ja oft eigentlich dazu, um traditionelle Verhältnisse wiederherzustellen. Und insofern muss man immer genau hingucken, wer redet mit welchen Bildern und eigentlich auch für welche Zwecke.
Ja. Nun sind wir eine pluralistische Gesellschaft, jedenfalls beschwören das viele von uns immer wieder, dass wir eine pluralistische Gesellschaft seien. Da könnte man auch sagen, es können auch mehrere sehr unterschiedliche Männlichkeitsbilder nebeneinander existieren. Würde das funktionieren?
Das ist sicher der Normalfall. Entgegen der Vorstellung einer hegemonialen Männlichkeit, in der also die expansiven A-Typ-Männer alles andere dominieren, haben wir ja mittlerweile, wenn wir uns Männerstudien angucken, wie tatsächlich Zeit verwendet wird, was sich Männer wünschen für ein sinnvolles Leben und so weiter, haben wir ja ganz unterschiedliche Männlichkeitsbilder. Und wenn Sie dann noch hinzurechnen, dass ja auch Homosexuelle mittlerweile selbstverständlich mit zu den Leitbildern von Männlichkeit gehören und etliches andere mehr, dann kommen sie natürlich zu einer Vielfalt von Bildern. Und mir wird immer ein bisschen schummrig, wenn man behauptet, in einer Gesellschaft gäbe es sozusagen das Leitbild. Also am Anfang haben Sie von dem russischen Mann gesprochen. Und wenn man in die Geschichte zurückguckt, haben Sie immer unterschiedliche Männerbilder, die auch um Hegemonie durchaus kämpfen, wenn Sie so wollen.
Professor Martin Dinges vom Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung Stuttgart über Männlichkeit und ihren Wandel. Vielen Dank. So, und jetzt schauen wir gemeinsam mit Rainer Maria Rilke auf einen Mann bzw. auf einen männlichen Gott. Und zwar in einer Gestalt, die dem Dichter ebenso unvollständig wie schön vor Augen steht. Es ist der archaische Torso Apollos. Und so heißt auch das Gedicht.
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augen Äpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Supermann, eine Hommage, so haben wir diesen Tag heute am Internationalen Männertag des Jahres 2018 genannt. Und es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass ausgerechnet in diesem Jahr der Supermann schlechthin, nämlich die Comicfigur Superman, 80 Jahre alt geworden ist. Also, auch Superman kommt in die Jahre und man sieht es ihm nur deshalb nicht an, weil er eben Superman ist. Aber das heißt nicht, dass die Zeit spurlos an ihm vorübergegangen wäre, keineswegs. Die Figur Superman, das wird uns unser USA-Korrespondent Markus Schuler gleich erklären, hat durchaus einige Wandlungen durchgemacht.
Bis Superman auch auf der Mattscheibe die Welt retten durfte, hat es 20 Jahre gedauert. Ganz zu Anfang hatten seine Erfinder, Jerry Siegel und Joe Shuster, sogar Probleme, überhaupt einen Verlag zu finden. Das lag auch daran, dass Superman in den ersten Jahren vor seiner offiziellen Geburt ein glatzköpfiger Bösewicht war. Auch mit dem umgekehrten Ansatz, also als menschenfreundlichem Superhelden, hatten Shuster und Siegel erst keinen Erfolg. Die Verlage wollten die Idee Mitte der 1930er Jahre nicht. Die Begründung? Zu pubertär und zu unreif.
Superman, I'm glad to see you.
Well, hey, Superman, you could have come in through the door. Well, this seemed a little more spectacular.
Der Erfolg kam dann doch und eher zufällig. Der Verlag, bei dem die beiden mit Detektivgeschichten unter Vertrag waren, musste ganz hinten ein paar leere Seiten füllen. Das Heft Action Comics Number One verkaufte sich am Kiosk 1938 wie geschnitten Brot. Der Grund? Die letzte Geschichte eines rot-blauen Superhelden am Ende des Heftes. Superman war geboren. Der Charakter Supermans hat sich bis heute natürlich verändert. Dinge wie der Zweite Weltkrieg, das Wettrüsten der Supermächte, aber auch Aussehen und Hintergrundgeschichte änderten sich im Laufe der Jahrzehnte, erzählt Superman-Biograf Glenn Weldon im Radiosender NPR.
His first couple years of existence, he was our protective, hot-headed.
Anfangs war er unser hitzköpfiger großer Bruder. Er knöpfte sich jeden vor, der dem aufrechten amerikanischen Arbeiter zu nahe trat. Er ging dabei ziemlich brutal vor. Erst während des Zweiten Weltkriegs wurde er sanfter und zum Symbol des Patriotismus. Gleich geblieben ist bei Superman immer das große fette S auf der Brust, von der Comicserie über die TV-Serie bis hin zum Kinofilm. Nur die rote Unterbutze, die rote Unterhose, verschwand im letzten Kinofilm. 2013 war das. Es handelt sich um einen starken Mann in Zirkushosen. Daher kommt das Outfit ursprünglich. Zumindest ist es davon und von Flash Gordon inspiriert. Die 50er Jahre, das sogenannte Silver Age in der Comic-Historie, sind geprägt von großer Absurdität. 80 Jahre nach seiner Geburt erscheint
scheint Superman, der ursprünglich auf dem Planeten Krypton geboren und dann von Waiseneltern auf der Erde aufgenommen wurde, noch immer. Andere Helden sind aber längst an ihm vorbeigezogen, sagt Biograf Weldon. Die 80er Jahre begannen mit sehr erfolgreichen Superman-Filmen, doch sie endeten mit Batman, vielleicht weil er besser in die Zeit passte. Ich glaube im Übrigen, dass die Aussagekraft der Superman-Filme stärker war als die Comic-Reihe. Einer der heutigen Autoren der aktuellen Superman-Comics, Brian Michael Bendis, meinte kürzlich bei einer Veranstaltung, die USA bräuchten wieder einen wahren Superman. Brandis spielte damit auf den aktuellen US-Präsidenten an. In diesen Zeiten haben Wahrheit, Gerechtigkeit und der amerikanische Weg eine unterschiedliche Bedeutung. Vieles davon ist bedroht. Es macht total viel Spaß, eine Figur, die an diese Werte glaubt, mit Leben zu füllen.
Eine Figur mit Leben zu erfüllen, gerade auch das ist eine Kunst von Autoren und Schriftstellern. Und da die Literatur dieser Welt ohne männliche Figuren wohl nur halb so gut sein kann, wie sie ist, stehen auch Schriftsteller immer wieder vor der Herausforderung, sich mit Männern und vielleicht auch mit dem Mann als solchem zu beschäftigen, egal ob super oder normal. Die Erziehung des Mannes, so heißt zum Beispiel ein vor 2 Jahren erschienener Roman des Schriftstellers Michael Kumpfmüller. Guten Abend, Herr Kumpfmüller.
Ich grüße Sie.
Der Titel Ihres Romans suggeriert, dass es da um die Erziehung des Mannes schlechthin geht. Ihre Hauptfigur ist aber ein ganz bestimmter Mann namens Georg. Was ist das für ein Mann?
Na, also lassen Sie mich erst was zur Erziehung sagen. Das hat zu vielen Missverständnissen geführt, als wäre Erziehung sowas wie eine Abrichtung im Hundezwinger. Das hat mich ein bisschen gewundert. Erziehung ist für mich ein offener Prozess, wo es darum geht, herauszufinden, wo man herkommt, was man nicht kann und dann, was man irgendwie noch lernen kann. Und das ist, glaube ich, auch das Thema des Romans. Ich glaube, wenn man das so schlagwortmäßig sagen wollte, dann ist das ein sogenannter neuer Mann, also einer, der das versucht, was ja die Frauenbewegung uns, das meine ich nicht ironisch, aufgegeben hat, nämlich partnerschaftliche Beziehungen, Kindererziehung teilen, beide sind berufstätig und so weiter. Und und das gelingt schlechter, als man gehofft hat. Das ist, glaube ich, das Thema dieses Romans. Und zu meiner Überraschung ist diesem Georg, meinem Helden, dann von verschiedenen Seiten, nicht von allen, irgendwie vorgehalten worden, er sei ein schwacher Mann. Das finde ich, ist ein Dilemma der alten Rollenmuster, dass ein Mann, der auch schwach ist, als schwach gilt, ist natürlich Blödsinn, denn jeder Mensch ist stark, wenn er beides hat. Das gilt für Frauen wie für Männer.
Sie haben in einem Interview im Zusammenhang, glaube ich, auch mit diesem Roman gesagt, dass das Gefühlsleben von Männern immer noch eine Terra Incognita sei und Sie hätten eine Seelenerkundung des Mannes schreiben wollen oder geschrieben. Was haben Sie bei dieser Erkundung festgestellt?
Naja, 2 Dinge habe ich festgestellt, dass es natürlich, dass Männer Seelen haben, dass sie über ihre Gefühle sprechen. Also ich habe mit sehr vielen Männern gesprochen im Zusammenhang mit diesem Roman. Und dann später, als ich auf Lesereise war, ist mir ganz oft von weiblichen Lesern, ich erinnere mich an eine Lesung, der Satz begegnet, ich wusste gar nicht, dass Männer so differenzierte Gefühle haben, worauf ich dann immer gesagt habe, na, immerhin wissen Sie, dass Männer Gefühle haben, aber das ist so ein Punkt, wo ich mich staunend ärgere, weil das ist weiblicher Sexismus, nicht wahr? Also da wird dann so über das Geschlecht werden so Zuschreibungen gemacht, von denen ich nicht sehr viel halte. Und das sind so meine Erfahrungen. Und es gibt meiner Meinung nach in diesem ganzen Geschlechterdiskurs, der ja insofern heillos ist, als wir alle Menschen sind eigentlich, hätte man gedacht, gibt es eben so ein paar blinde Stellen. Also zum Beispiel, was mich wahnsinnig aufregt, ist Stichwort Gewalt. Es ist völlig klar, was männliche Gewalt ist und die kann man nur verurteilen und bestrafen. Aber es gibt in der jetzigen Situation überhaupt keinen Begriff, was weibliche Gewalt ist. Und die weibliche Gewalt ist eher eine psychische. Woran ich denke, ist, ich kenne unendlich viele Männer und höre es immer wieder und es ist immer dieselbe traurige Geschichte, dass nach Trennungen Frauen, egal ob sie Verlassene oder Verlasser sind,
das Machtspiel mit den Kindern spielen und unendlich viel Leid in diese Gesellschaft hineintragen, wofür es aber keinen Begriff und schon gar keine kritische Debatte gibt, warum das so ist und dass das genauso nicht sein soll wie alle anderen Formen von Gewalt. Also das sind so die Aufreger, die ich eigentlich erst nachdem ich das Buch geschrieben habe, so mit entdeckt habe.
Würden Sie diesen letztgenannten Gedanken, den Sie gerade ausgeführt haben, auch zum Thema eines anderen Romans machen wollen, in dem dann eine Frau die Zentralfigur wäre? Oder sind Sie der Meinung, wenn es eben schon um Gefühlsleben ging, was man ja vielleicht beim anderen Geschlecht nicht so ausloten kann wie beim eigenen Geschlecht, sollte eher eine Frau einen solchen Roman schreiben?
Nee, das glaube ich ja gar nicht. Also das ist auch so eine seltsame Frage, die mir auch immer wieder begegnet ist. Woher wissen Sie, ich habe ja schon über Frauen geschrieben, woher wissen Sie, wie eine Frau fühlt? Dann habe ich gesagt, naja, eben, weil sie ein Mensch ist und wir alle sozusagen bei allen geschlechtsspezifischen Deformationen ähnlich fühlen, ähnlich wünschen und ähnlich verzweifeln. Und das ist doch so gesehen, also als Leser muss man das ja eigentlich wissen, nach so und so vielen hunderten Jahren Literaturgeschichte, dass das kein Problem ist. Eine Frau kann über einen Mann schreiben und umgekehrt auch. Und jeder kann auch über sein eigenes Geschlecht schreiben. Aber da habe ich jetzt keinen Plan. Ja? So einfach ist es nicht. Also ich bin ja kein Sachbuchautor, der sozusagen brennende Themen per se bearbeiten möchte, sondern das muss mich dann auch irgendwie literarisch interessieren. Und ich habe jetzt erstmal ein Buch über einen Mann geschrieben, so als ob es bisher noch keinen gegeben hätte. Ist ja auch lustig, dass das so wahrgenommen wird. Aber es stimmt andererseits, denn mir fallen auch nicht viele Männerromane oder Romane von Männern ein, die das Mannsein thematisieren, was ja bei Frauen Legion ist. Das gibt es ja schon ewig lang. Also von daher muss das weitergehen.
Die Erziehung des Mannes, den Sie beschreiben in Ihrem Roman, dessen Geschichte Sie erzählen, zu welchem Ergebnis führt die am Ende?
Tja, das kann man verschieden lesen. Man kann das resignativ lesen oder auch ironisch, wozu ich neige. Am Ende eines Lebens kommt ja immer dasselbe raus, dass wir alle irgendwie geschunden und geschändet und was weiß ich was alles sind, unter anderem. Und manche Sachen sind uns auch gelungen und also ist die Bilanz immer gemischt. Wobei ich immer dazu neige zu sagen, na gut, wenn ich akzeptiere, dass das Leben kompliziert ist, kann ich nicht erwarten, dass am Ende unkomplizierte Ergebnisse rauskommen. Das ist schon alles in Ordnung so, sonst wäre es ja, glaube ich, auch wahnsinnig langweilig, wenn wir nicht ständig herausgefordert wären, nicht zu verzweifeln.
Sagt der Schriftsteller Michael Kumpfmüller, Autor des Romans Die Erziehung des Mannes. Vielen Dank.
Nicht lobenswürdig ist der Mann, noch mir des Neides wert, der nur mit prunkendem Gespann um seine Gärten fährt, an jedem Baum vorüberzieht, als wär es sein Palast, so stolz und kalt, nicht aufwärts sieht, zum fruchtbeladenen Ast. Dagegen halt ich neidenswert und lobe mir den Mann, der sich von seinen Früchten nährt und des sich freuen kann, der unter seinen Blumen wohnt, sie anzuschauen ging, bevor der Zweig im Frühlingsmond die erste Blüt empfing. Bei Regen und bei Sonnenstrahl und in bereifter Nacht mit Liebessorge jedes Mal an seine Bäume dacht. Und so die Früchte wachsen sah, von süßer Hoffnung voll, und nun der reichen Ernte nah sie alle brechen soll. Ihn preis ich, der die Bäume groß gebetet und gepflegt, die Birn mit Lachen in den Schoß des treuen Weibes legt. Weil er die Witwe trösten kann mit dem, was Gott beschert, deswegen lob ich mir den Mann und halt ihn neidenswert.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Genannt haben wir ihn heute am Internationalen Männertag Supermann, eine Hommage. Aber interessanterweise trägt die Hommage, die wir gerade gehört haben, das Gedicht von Johann Georg Jacobi, den Titel Herbstlied. Nun hat der heutige Internationale Männertag zwar seinen Ursprung in der Karibik, aber hier bei uns in Deutschland fällt dieser Tag nun einmal in den trüben Monat November. Und dieser Umstand verweist auf ein Problem, dem viele Männer selbst zu wenig Beachtung schenken und das gerade dadurch zu einem noch größeren Problem werden kann. Denn Menschen, und damit auch Männer können Depressionen oder überhaupt psychische Probleme haben. Und sich denen zu stellen, fällt vielen Männern, gerade vielen Männern, schwer. Die Kollegin Carla Reiter erzählt uns die Geschichte eines Mannes, der nicht will, dass diese Geschichte als seine Geschichte erkannt wird. Deshalb haben wir nicht nur seinen Namen geändert, sondern auch seine Worte in Carla Reiters Beitrag von jemand anderem nachsprechen lassen.
Zu krank zum Arbeiten? Das ist Definitionssache. Mehmet leidet, wie jeder Zehnte in Deutschland, unter schweren Schlafstörungen. Seine Symptome treten mal stärker, mal schwächer auf. Körperliche Ursachen konnte er bereits ausschließen. Vielleicht lassen ihm psychische Probleme nachts keine Ruhe.
Ich weiß ja noch nicht einmal genau, was meine Diagnose ist, weil ich nicht zum Therapeuten gehen kann. Vor einem Jahr habe ich genau aus diesem Grund nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, um der Therapie aus dem Weg zu gehen, und habe ein privates Coaching gemacht, damit die Krankenkasse das nicht mitbekommt. Das hat mir auch ein bisschen geholfen, aber nicht nachhaltig, wie das vielleicht eine Therapie schaffen würde.
Mehmet will sich keiner Psychotherapie unterziehen, weil er sich gerade für den Staatsdienst bewirbt. Er hat beide Jura-Examen erfolgreich hinter sich gebracht und möchte als Richter oder Ministerialbeamter Beamter auf Lebenszeit werden.
Das, was zu Anspannungen führt, ist die unsichere Lage, weil man nicht genau weiß, ob es einen Unterschied macht, wenn man gerade in einer therapeutischen Behandlung ist, ob das eventuell negative Konsequenzen hat. Bei anderen Erkrankungen kann man das besser nachprüfen. Bei psychischen Erkrankungen ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, selbst als Jurist, und man ist dadurch unsicher.
Während physische Vorbelastungen bei der Gesundheitsprüfung detailliert erfragt werden, wird für die psychischen Erkrankungen lediglich festgestellt, ob der Kandidat sich in therapeutischer Behandlung befindet oder in der Vergangenheit eine Psychotherapie gemacht hat. Hier wird nicht die Gesundheit des Einzelnen geprüft, sondern nach ergriffenen Maßnahmen gefragt. Äquivalent müsste ermittelt werden, ob Mehmet je eine Chemotherapie gemacht hat.
Ich weiß, dass ich ein behandlungsbedürftiges Problem habe und dass ich derzeit keine Behandlung dafür bekomme und aus diesen Gründen auch nicht bekommen will. Ich muss sozusagen abwägen, weil es doch noch nicht so schlimm ist. Und allein diese Entscheidung, die belastet einen schon und die bereitet mir dann wiederum manchmal schlaflose Nächte.
Als Jurist steht Mehmet der Gesundheitsprüfung für die Verbeamtung selbst ambivalent gegenüber.
Es ist ein valides Interesse des Staates, bei einer Verbeamtung, die auf Lebenszeit geht, festzustellen, ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er dienstunfähig wird. Dieses Interesse ist dagegen abzuwägen. Auf der anderen Seite hat der Einzelne natürlich ein Recht darauf, diskriminierungsfrei behandelt zu werden.
Selbst im Freundeskreis will er nicht über seine Schlafstörungen sprechen.
Auch jetzt habe ich tatsächlich Schiss, weil ich das gerade so nach außen bringe, dass das in irgendeiner Weise dann doch irgendwann auf mich zurückgeführt werden kann und dass ich dann halt als Betrüger dastehe, weil ich die Schlafprobleme nicht offenbart habe.
Der Psychotherapie aus dem Weg gehen, um zu verhindern, dass es die Krankenkasse und der Arbeitgeber mitbekommen. So hat es der Mann, dessen Namen wir geändert und dessen Worte wir haben nachsprechen lassen, eben formuliert. Nun könnte man annehmen, dass berufstätige Männer und berufstätige Frauen in einer solchen Situation gleichermaßen so denken und so handeln können. Aber wie ist das in der Realität? Werner Gross, Psychologe und Psychotherapeut beim Psychologischen Forum Offenbach. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Neigen Männer nach Ihrer Erfahrung eher als Frauen dazu, einer Psychotherapie aus dem Weg zu gehen?
Ja, das tun sie. Also man kann es an den Zahlen auch sehen. Die Leute, die eine Psychotherapie aufsuchen, sind zwischen 60% und 3/4 sind Frauen. Der Anteil der Männer ist nur ein Drittel bis ein Viertel.
Gibt es bei den Männern da auch nochmal Unterschiede, was das Alter angeht?
Also die Jüngeren tun sich ein Stückchen leichter, je älter die Leute sind, umso schwerer tun sie sich mit dem Annehmen von der Psychotherapie. Der Tenor ist eher so, ich bin doch nicht verrückt, was brauche ich da, diese Psychologen, weil das wird ja alles in einen Topf geworfen, Psychiater, Psychotherapeut, Psychologen, das ist sozusagen alles, was mit der Seele zu tun hat und das ist was eigentlich für die Leute eher nicht klar zu erkennen ist.
Das heißt, der Satz, den wir da gerade gehört haben von dem Protagonisten im Beitrag, ich weiß, dass ich ein behandlungsbedürftiges Problem habe, das ist nicht unbedingt typisch für männliche Patienten, die Sie haben.
Na, dass jemand so weit ist, und natürlich ist es ein Jurist, der diese Formulierung gefunden hat, das ist etwas, was mir wirklich sehr selten begegnet. Also die Leute oder die Männer, die zu uns kommen, werden häufig von ihren Ehefrauen geschickt oder von ihren Partnerinnen oder dann, wenn es wirklich so heftig ist, dass es gar nicht mehr anders geht.
Es gibt Therapeuten, die sagen, Männer haben keine Depressionen, sie bringen sich höchstens um, und die höhere Suizidrate bei Männern könnte dafür sprechen, dass dieser zugespitzte Satz stimmt. Welche Erkenntnisse haben Sie dazu?
Es ist auch so, dass die Selbstmordrate um ein Vielfaches höher ist als die der Frauen. Also man kann ja sagen, wir haben eigentlich nur drei Möglichkeiten, um auf einen Konflikt zu reagieren. Das ist Kampf, Flucht und Erstarren oder Aushalten. Und Männer wählen in der Hauptsache den Kampf. Und wenn der Kampf nicht nach außen geht, dann geht er eben nach innen. Also sozusagen, ich kämpfe, ich will dieses Bild von mir, was ich habe, nicht sehen, und da bringe ich mich lieber um, als dass ich das nach außen zeige. Weil bei Männern ist es ja wirklich so, man kann sagen, Männer explodieren eher, Frauen implodieren, was die Depressionen angeht.
Wenn sich Männer, und über die reden wir ja in dieser Sendung, dann doch entschließen, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, ist das eine Sache. Sich dann aber auch längerfristig auf eine Therapie einzulassen, ist unter Umständen etwas ganz anderes. Wie offen erleben Sie Männer, die als Patienten zu Ihnen kommen? Wie offen für die Therapie, die Sie anbieten?
Also es ist schon so, dass natürlich bei den Männern eher eine Lösungsorientierung, eine schnelle, pragmatische Lösung im Vordergrund steht. Und es dauert eine Weile, bis ein Patient merkt, das geht nicht einfach rucki-zucki, sondern es braucht eine Weile, sich wirklich mit sich, seiner Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, nämlich mit der Frage, wie bin ich so geworden, wie ich bin? Und was sagt mir eigentlich meine Depression über das, was ich gemacht habe? Und da ist es halt so, dass Männer es sehr viel schwerer haben als Frauen. Also vielfach findet sich ja dieser Kampfmodus, der zeigt sich in einer erhöhten Reizbarkeit, in schlechten Angewohnheiten, dass Leute grundlos ausrasten, dass sie Risikoverhalten zeigen, und dass dahinter eine Depression sich verstecken könnte, das vermuten viele Leute auch gar nicht. Oder auch der körperliche Ausdruck, den es bei vielen gibt. Männer haben in sehr viel höherem Maß Schmerzen, sei das Kopf, Rücken oder Magenschmerzen, anstatt dass es wirklich im Vordergrund die Depression steht. Also man muss sozusagen sehr viel tiefer graben bei Männern, als man das bei Frauen muss. Also Frauen, denn da ist die Traurigkeit, das Weinen sofort offensichtlich und da, aber bei den Männern wird das überlagert, laviert, so nennt man das, eine lavierte Depression durch zum Beispiel Aggression.
Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie Männertherapien, auch ganz spezielle andere Strategien, die man jetzt in der klassischen Psychotherapie vielleicht gar nicht hat, um eben jetzt speziell Männer therapieren zu können, über die Widerstände hinweg, die Ihnen von männlichen Patienten vielleicht entgegenschlagen?
Na, so einfach, ich denke so, das ist eher ein interindividueller Unterschied. Es gibt natürlich, es gibt nicht die Männer und es gibt auch nicht die Frauen, und es braucht ein Kollege hat mal gesagt, man muss eigentlich für jeden Patienten eine eigene Form von Psychotherapie entwickeln. Und die ist bei Männern grundsätzlich von der Grundrichtung her schon so, dass das sehr viel pragmatischer, lösungsorientierter sein muss. Und da braucht es dann mitunter wirklich eine Zeit, die ist sehr viel länger, bis man wirklich an dem Kern von einem Thema ist. Dauert länger bei den Männern als bei den Frauen. Die Männer sind auch schneller mit oberflächlichen Lösungen zufrieden, während Frauen da doch ein ganz Stückchen tiefer gucken.
Ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung den Satz gelesen in einem Artikel, die Nöte des Mannes sind kein Thema, auch nicht für die Männer selbst. Ist das beides zusammen ein Problem, dass einerseits viele Männer nicht gerne über ihre Nöte nachdenken, geschweige denn darüber reden, und dass es andererseits auch in der Gesellschaft noch nicht so verbreitet oder akzeptiert ist, über die Nöte von Männern zu reden?
Naja, es passt nicht zu einem Selbstbild von vielen Männern, dass sie schwach, hilflos sind, dass sie nicht weiter wissen, sondern dieses traditionelle Männerbild ist schon sein, man muss stark sein, man muss alles unter Kontrolle haben, stoßfest, bruchsicher, formschön und abwaschbar, und muss das alles aushalten, und das muss es nicht nur nach außen so sein, sondern der innere Vorwurf ist, ich muss auch mich selbst so fühlen, und da geraten dann viele Männer wirklich auch ins Schlingern, was das Selbstbild angeht.
Werner Gross, Psychologe und Psychotherapeut beim Psychologischen Forum Offenbach. Haben Sie vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und weil wir diesen Tag Supermann, eine Hommage, genannt haben, auch wenn eine solche Hommage nicht immer angebracht ist, wollen wir uns jetzt wenigstens noch eine Ermutigung gönnen. Sie kommt von Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der offenbar nicht nur ein Lied von Einigkeit und Recht und Freiheit singen kann, sondern auch eines von Männlichkeit und Mut und Hoffnung.
Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten. Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht. Und nimmer verzaget, von Neuem gewaget und mutig voran. So zeigt sich der Mann. Wir wollen belachen die Feigen und Schwachen. Wer steht wie ein Held, dem bleibet das Feld. Einst wird es sich wenden, einst muss es sich enden zu unserem Glück. Drum nimmer zurück.